Ja, wunderschönen guten Morgen von meiner Seite an euch. Vielleicht hast du schon mal die Frage gestellt, kann es sein, dass Gott einen Plan für mein Leben hat und kann es sein, dass dieser Plan ganz detailliert ist und kann es sein, dass es nur diesen einen Plan gibt? Und kann es sein, dass wirklich ich irgendwie diesen Plan erkennen kann? Ist es möglich? Ich möchte heute über das Thema reden, Gottes Willen erkennen. Und normalerweise predige ich nicht so, dass ich einfach Textstellen aus irgendwelchen aus der Bibel herausgreife, sondern meistens predige ich einen Text. Aber heute möchte ich euch diese Textstellen weitergeben, die für mein Leben irgendwie entscheidend waren, das zu erkennen. Und möchte mit euch starten mit vielleicht der ersten Schlüsselstelle, vielleicht die Schlüsselstelle, Epheser Kapitel 2, Vers 10. Da wird etwas über, Epheser 2,10. Da wird etwas darüber ausgesagt, wo uns wirklich ganz klar sagt, ja, es gibt so etwas wie einen Plan Gottes für mein Leben. Da redet Paulus und er schreibt zu der Gemeinde in Ephesus und sagt zu ihnen, denn wir, also die Leute, die dort in dieser Gemeinde sind, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Paulus sagt, wir sind Gottes Schöpfung oder wir sind Gottes Werk, wir sind gemacht von Gott für bestimmte Sachen, für bestimmte Werke, die Gott schon zuvor vorbereitet hat für uns. Also Gott hat bestimmte Dinge vorbereitet, bestimmte Werke, und anscheinend ist es nur unsere Aufgabe, das irgendwie zu erkennen, was Gott schon vorbereitet hat. Also es heißt, es gibt eine Art Plan und dieser Plan ist schon vorgefertigt, der ist schon vorbereitet, der liegt schon bereit, der liegt schon auf dem Schreibtisch. Und das heißt aber auch, dass es meine Aufgabe ist, diesen Plan anzunehmen. Ja? Das, also nicht mein Plan, sondern Gott, du hast einen Plan. Ja? Das kann ja auch irgendwie herausfordernd sein. Ich weiß nicht, wie ihr darüber nachgedacht habt, Gott hat einen Plan für mein Leben und dieser Plan ist, der steht schon irgendwie festgeschrieben. Und ja, also ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Da gab es mal einen Leiter einer kleinen Bibelschule und nachts ist er mal durch ein paar Räume gelaufen und hat er gehört, zwei junge Männer, die sind ja noch wach, und der eine junge Mann, der hat laut gebetet und hat gesagt, Herr, ich kann das nicht tun, du weißt, dass ich das nicht tun kann. Und der Prediger, der schaut zur Tür hinein und sagt zu diesem Mann, zu diesem jungen Mann, was ist los mit dir? Hast du Angst vor Segen? Also dieser junge Mann, der hatte irgendwie Angst, was für Gott zu tun. Gott hat ihm irgendwas gezeigt, was er tun soll. Und er hat gebetet und hat gesagt, ich kann das nicht tun. Und der Prediger kommt zur Tür herein und sagt, hast du Angst vor Segen? Also immer wenn Gott irgendwie was von dir will, dann ist es ja nie zum Schlechten, es ist immer zum Segen für dich oder meistens wahrscheinlich für andere. Weißt du, was für ein Schock das war für diesen jungen Mann? Wahrscheinlich hat er gedacht, irgendwie Gott spricht plötzlich, hat er den Prediger nicht gesehen, ich weiß es nicht. Aber vielleicht geht es dir manchmal auch so, wenn du darüber nachdenkst, Gottes Willen zu tun, und vielleicht bekommst du es mit der Angst zu tun, weil du dir denkst, oh, ich weiß nicht, was Gott mit mir vorhat, vielleicht. Die meisten Leute in Gemeinden, die denken ja so, wenn über Gottes Willen, ja, da will mich Gott irgendwo in ein fremdes Land haben und mich als Missionar haben oder irgendwas, was mir gar nicht passt. Und vielleicht hast du auch schon diese Angst gehabt, aber wenn du wirklich Gottes Willen tust, das bedeutet nur Segen. Und es gibt eine andere Stelle, also für mich sind diese zwei Stellen, Epheser 2,10 und Römer 12,2, sind für mich entscheidend, also Römer 12,2. Da wird der Wille Gottes nochmal genau beschrieben. Da steht, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus fordert hier die Gemeinde in Rom auf und sagt, Ihr müsst euch verwandeln lassen, ihr braucht Erneuerung eures Sinnes und dann könnt ihr prüfen, ne? Dann seid ihr in der Lage zu prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus hätte auch schreiben können, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Aber Paulus schmückt das hier irgendwie aus. Der Heilige Geist zeigt ihm, du musst es anders schreiben. Schreib so, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Ja, wenn man Wille Gottes nur liest, dann überliest man das vielleicht und man denkt sich, ja, Wille Gottes. Aber hier möchte irgendwie der Text möchte uns deutlich machen, Gottes Wille, das ist das Gute, das ist das Wohlgefällige vor Gott. Und Gottes Wille ist vollkommen. Ja. Und das ist ganz wichtig, wenn man über Wille Gottes redet, dass man sich das bewusst macht. Wenn ich Gottes Willen tue, dann tue ich genau das, was Gott wohlgefällig ist. Dann ist es genau das Richtige, was ich tue, das Gute. Und dann ist es genau, das ist sogar das Vollkommene. Also das ist in Gottes Augen vollkommen. Ja. Also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung gemacht hast in deinem Leben, dass du am Abend zurückschaust auf deinen Tag und sagst, wow, heute habe ich das Gute, das Gott wohlgefällige und das Vollkommene getan. Auf jeden Fall möchte uns Gott dahin bringen. Ja, aber das hört sich natürlich jetzt wunderschön an. Gutes, Wohlgefälliges und Vollkommenes. Heißt es, dass das ein leichtes Leben ist, dass das Werk, was Gott uns da vorbereitet hat, dass das irgendwie vollkommene Freude ist oder so? Nein, das heißt es nicht. Also das könnte man vielleicht meinen, wenn man nur Römer 12,2 liest. Aber ich muss an den Herrn Jesus denken und Jesus war im Garten in Gethsemane und er hat dann gesagt zu seinem Vater, Vater, wenn du möchtest, dann kannst du diesen Kelch, also dieses Leiden an mir vorübergehen lassen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also der Herr Jesus hat den Willen Gottes getan und es war der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes, aber dieser Wille Gottes hat sich gar nicht so gut angefühlt. Und das stimmt, das ist vielleicht die Herausforderung im Willen Gottes, dass es vielleicht sich für uns nicht so bequem anfühlt. Dass es sein kann, dass es sogar sehr herausfordernd sein kann. Aber der Herr Jesus ist uns das Beispiel, er hat den Willen des Vaters getan. Und im Hebräerbrief lesen wir über Jesus seinen Willen, was das für eine Bedeutung hat, für eine tiefgehende Bedeutung. In Hebräer Kapitel 10, Vers 8 bis 10, der Schreiber des Hebräerbriefs, er macht ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Psalmen, und dann erklärt er, was dieser Psalm, wie das irgendwie auf Jesus passt. Und er sagt in Vers 8, oben sagt er, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein Wohlgefallen an ihnen, die ja nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann fährt er fort, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Also hier redet der Psalmist, also hat ein Lied geschrieben von einem Menschen, der irgendwie in diese Welt hineinkommt und der bereit ist, nicht seinen Willen zu tun, sondern deinen Willen. Also davon redet er von Gott, den Willen Gottes zu tun. Und der Schreiber des Hebräerbriefs, der sagt, das ist Jesus Christus. Das war der Mann, der war bereit, nicht seinen Willen zu tun, sondern er hat gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. In Vers 10 wird es dann kommentiert und da steht es, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Also aufgrund dessen, dass Jesus Christus den Willen des Vaters getan hat, aufgrund dessen, dass Jesus Christus gehorsam war dem Vater gegenüber, aufgrund dessen, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, aufgrund dessen sind wir, die Gläubigen, geheiligt, also reingemacht vor Gott durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Also jeder, der hier in dem Raum sitzt, der an Jesus Christus glaubt, das aufgrund dessen, dass Jesus Christus bereit war, immer den Willen des Vaters zu tun, aufgrund dessen ist er reingewaschen. Ja? Also mein Leben, die Basis meines Lebens ist, dass der Herr Jesus den Willen seines Vaters immer getan hat, dass er immer gehorsam war, und dass er nicht gesagt hat, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und das ist, glaube ich, die größte Motivation, warum wir sagen sollen, ja, ich möchte nicht meinen Willen tun, sondern ich möchte den Willen des Vaters tun, weil der Herr Jesus hat es auch so getan. Und es kann sein, dass es vielleicht herausfordernd ist, aber weil der Herr Jesus es auch getan hat, möchte ich das auch tun. Ja, jetzt war ein bisschen praktischer, also es war so ein bisschen die Einleitung. Was bedeutet es, den Willen Gottes zu tun? Ich habe einen Kommentar nachgelesen und guck, was sagen andere. Und dann, William McDonald hat gesagt, 6 Punkte sind wichtig. Ja, ich habe es mir durchgelesen und gedacht, das ist gut. 6 Punkte, die man beachten muss, grundsätzlich, um überhaupt Gottes Willen zu erkennen. Und der erste Punkt ist, wir sollten jede Sünde bekennen und lassen, sobald sie uns bewusst wird. Also jede Sünde, die in unserem Leben ist, die sollen wir bekennen und lassen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, um Gottes Willen zu erkennen. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1, da steht geschrieben, wir sollen diesen Wettlauf laufen und wir sollen jede Last und Sünde ablegen. Also unser Leben ist wie ein Wettlauf und natürlich macht es Sinn, wenn man einen Wettlauf läuft, dass man alles ablegt, was uns irgendwie beschwert. Und wir sollten diesen Ausdauerlauf, sollten wir ohne Ballast und ohne Sünde laufen. Ja? Also im Sportlichen macht es Sinn, man nimmt keinen Rucksack auf den Rücken, um irgendeinen Sprint zu machen. Und auch in unserem Leben macht es Sinn, dass wir uns nicht irgendwie mit Dingen beschäftigen, die uns belasten und die uns abhalten, diesen Lauf gut zu vollbringen. Und wir sollten Sünde bekennen. Und wenn wir Sünde nicht bekennen, da gibt es eine Stelle im 1. Petrusbrief, da wird beschrieben, was passiert mit Leuten, die ihre Schuld nicht bekennen. Das ist zwar hier auf ein Ehepaar gemünzt, aber ich glaube, das gilt allgemein auch für uns, für jeden Einzelnen. Da gibt es die Aufforderung, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und die Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also hier gibt es ein Ehepaar und etwas stimmt nicht in ihrem Zusammenleben. Und der Mann soll einsichtig mit der Frau sein und in diesen Stellen wird viel darüber gesagt, dass man, der Mann soll die Frau lieben und so weiter. Und wenn es aber nicht passiert, wenn irgendwie Streit da ist, wenn irgendwie Unstimmigkeit da ist, dann wird das Gebet verhindert. Ja? Und so ist es, wenn wir wollen vielleicht Gottes Willen tun in unserem Leben, aber da ist irgendwo Sünde da und das Gebet vielleicht um den Willen Gottes, das dringt nicht durch bis zum Himmel, weil eben die Sünde wie eine Mauer dazwischen steht. Also das kann Sünde kann Gebet verhindern, aber nicht nur Sünde, dann kommen wir schon zum zweiten Punkt, sondern was auch Gebet verhindert ist, dass man nicht bereit ist, Gott ganz hingegeben zu sein. Im Jakobusbrief gibt es eine Stelle, die klingt so ein bisschen ähnlich wie die Petrusstelle. Jakobus 4, Vers 3. Und das sagt Jakobus, also ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Also das sind Leute, die beten für Dinge, aber die beten nicht so, dass sie das vielleicht für andere nutzen wollen oder für Gott, sondern die wollen irgendwie da selber Profit dran haben. Also ihre Gebetsanliegen, die sind so, dass sie sagen, ich möchte irgendwie irgendwas, irgendwie Reichtum haben und das befriedigt mich selber, meine Lüste. Und Jakobus sagt, ihr bittet zwar, aber ihr empfangt nicht, weil ihr in schlechter Absicht bittet. Also wenn man betet und Sünde steht dazwischen, kann Gott nicht erhören. Aber wenn man betet und man hat irgendwie die falschen Motive, auch dann erhört Gott nicht. Und jetzt zweites positive Beispiel. Wir gehen mal wieder zurück auf Hebräer Kapitel 12, aber diesmal Vers 1. Ja, Römer 12, 1. Also ich verwechsel immer Römer, Hebräer, ich weiß auch nicht. da steht, Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also die Hebräer-Christen, die sollen ihr Leben darbringen als ein Opfer. Also sie sollen sich aufopfern für den Willen Gottes. Ja, das ist der anstelle von nicht hingegebenem Leben heißt es, man soll sein Leben geben als ein Opfer. Und das sind zwei Dinge, Sünde bekennen und wirklich sein Leben hingeben als ein Opfer für Gott. Das sind zwei Bedingungen, damit überhaupt Gott dir zeigt, was du tun sollst, was sein Wille ist. Dritter Punkt ist Wort Gottes studieren. Wir bleiben gleich in Römer 12,1. Und da steht, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer fünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier werden die Hebräer-Christen aufgefordert, sie sollen ihr Leben geben als ein Opfer und sie sollen sich nicht anpassen diesem Weltlauf. Also sie sollen sich, man kann es auch frei anders übersetzen, sie sollen sich nicht in eine Form reinpressen lassen wie diese Welt. Also das Denken der Welt ist nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Die Wertmaßstäbe sind anders, Gottes Maßstäbe sind anders. Und die Gefahr ist, dass man genauso denkt wie die Welt, wie die Gesellschaft um uns herum, dass man sich ganz oben hinstellt und seine Bedürfnisse und dass man Gott ganz außen vor lässt. Aber diese Leute hier sollen nicht so denken wie die Welt heute, sondern ihr Denken soll sich ändern. Ja, also Erneuerung eures Sinnes, das heißt einfach so viel wie neues Denken. Ihr müsst die Dinge mit Gottes Augen sehen. Aber wie passiert sowas? Hier steht, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Also wie passiert es, dass unsere Gedanken, unser Sinnen sich ändert? Und wie kann man verwandelt werden? Ich denke, dass die Antwort ist, dass es Gottes Wort ist. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann verändert es unser Denken. Und wir denken nicht mehr von uns aus, sondern wir denken von Gott aus. Und dann wissen wir, umso besser wir Gottes Wort kennen, umso mehr wissen wir, wie Gott denkt. Und wir können besser Entscheidungen fällen. Wir können prüfen, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist. Und der vollkommene. Also Gottes Wort hilft uns und 95% von den Entscheidungen, die wir täglich treffen, ne, da gibt es meistens schon eine Bibelstelle darüber. Also 95% der Dinge, die wir tun sollen oder auch nicht tun sollen, die finden wir schon in Gottes Wort. Und wenn wir das tun, dann werden wir verwandelt. Das Wort hier steht verwandelt. Lasst euch verwandeln. Ja, das klingt ja schon fast passiv, also dass das irgendwie passiv geschieht. Und ein Stück weit stimmt es auch. Wenn wir Gottes Wort aufsaugen, dann werden wir automatisch verwandelt. Es gibt eine andere Stelle in 2. Korinther 3,18. Und da kommt auch das Wort verwandeln vor. Und da wird es, da ist es wirklich, wird es ein bisschen deutlicher. Da schreibt wiederum Paulus und sagt, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also wenn wir den Herrn Jesus Christus anschauen, wenn wir seine Person sehen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, dann werden wir verwandelt in dasselbe Bild. Also immer das, was du anschaust, das verwandelt dich, ja. Also wenn du den ganzen Tag Fernsehen schaust, das wird dich verwandeln. Also wenn, kommt drauf an, was du natürlich schaust, wenn du was Gutes schaust, dann wird dich das zum Positiven verwandeln. Schaust du aber schlechte Filme, wird es dich verwandeln. Und wenn du den Herrn Jesus Christus anschaust, wird dich das verwandeln. So wie er eben selber ist. Und hier wunderbar noch zu lesen, dass der Heilige Geist diese Verwandlung schafft. Also nicht nur, dass wir das uns anschauen, dass wir versuchen, irgendwie ihn besser kennenzulernen, sondern Der Heilige Geist wirkt damit, ja. Der Heilige Geist bewirkt diese Verwandlung. Aber wir sollten ihn anschauen, ja. Wir sollten ihn sehen. Also Wort Gottes studieren ist ganz wichtig. Mit dem, was wir uns beschäftigen, das verändert uns auch und verändert unsere Sinne. Ich muss an den Herrn Jesus denken, als Martha und Maria sind bei Jesus und eine der beiden Frauen ist total beschäftigt. Die Maria aber sitzt zu den Füßen Jesus und hört, was er sagt. Und die Martha beschwert sich und sagt, schau mal, ich habe jetzt die ganze Zeit gedient und die Maria, die sitzt nur rum. Und der Jesus gibt das Antwort und sagt zu dieser Martha, 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 du bist besorgt um vieles, eines aber ist Not. Und Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Also diese Maria, die saß zu den Füßen Jesus, die hat auf das gehört, was er gesagt hat. Und der Herr Jesus sagt, was sie getan hat, das war das, die eine Sache, die wirklich Not war, die wirklich notwendig war. Und ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, ob du das so als Notwendigkeit siehst. Ich brauche Gottes Wort, sonst habe ich keine Ausrichtung. Und ich glaube, das kann man nur sehen, wenn man vielleicht eine Zeit lang mal wenig Zeit hatte, in Gottes Wort zu lesen. Und dann hast du ein bisschen Zeit, hast vielleicht am Samstag 2 Stunden freie Zeit. Und dann nimmst du Gottes Wort und liest 2 Stunden in seinem Wort. Und ich habe das vorgestern so gemacht und ich muss sagen, ja, ich hatte davor wenig Zeit wegen Zeltlagervorbereitung und so. Und dann habe ich Gottes Wort wieder gelesen und dann kommt wieder die Freude ins Leben. Und dann kommt auch wieder die Ausrichtung, ah, das, was ich tue, das ist für den Herrn. Und, aber wenn ich das nicht tue, und das glaube ich, es geht jedem so, ganz schnell ist diese Ausrichtung weg. Also innerhalb einer Woche ist diese Ausrichtung nicht mehr da. Und irgendwann fehlt dann die Freude, über den Herrn zu reden mit deinen Arbeitskollegen, Schulkolleginnen, Kollegen oder Kolleginnen. Und ja, aber wenn du Gottes Wort studierst, und dann wirst du die Freude haben und dann wirst du auch einfacher Gottes Willen erkennen. So, 4. Punkt. Jeden Tag Zeit im Gebet. Also im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 39, da können wir was darüber lesen. Also ich habe viele afghanische Freunde und wir haben einen Glaubensgrundkurs gemacht und wir haben darüber diskutiert, ob es wirklich notwendig ist, jeden Tag mit Gott zu reden, in seinem Wort zu lesen. Und was gibt man da als Antwort? Gibt es da so einen direkten Vers? Und ja, ich denke, der direkte Vers ist Lukas 22, Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgte ihm aber auch seine Jünger. Also der Herr Jesus hatte die Gewohnheit, zum Ölberg zu gehen. Und wenn man andere Stellen liest oder auch einfach weiterliest hier, dann sieht man, dass der Herr Jesus gebetet hat auf diesem Ölberg. Und hier wird gesagt, es war für ihn eine Gewohnheit. Er hat es immer wieder getan. Und das ist die Motivation, wo ich sage, ja, jeden Tag mach deine stille Zeit. Und bete und bleib im Gebet, jeden Tag. Mach's eine Gewohnheit, wenn der Herr Jesus das gebraucht hat, eine Gewohnheit, dann brauchen wir das erst recht. Und es wird auch noch was ausgesagt und für mich ist es immer ein bisschen die Verheißung, warum ich das tue. Das ist in Jesaja Kapitel 50, 4 und 5, da wird über den Herrn Jesus geredet und da wird gesagt, was der Herr Jesus am Morgen so getan hat. Jesaja 50 ist die, wird über Jesus gesprochen als der Knecht. Und in Vers 4 und 5 wollen wir mal lesen. Da wird von dem Knecht des Herrn geredet und was er so tut. Also wenn ihr wirklich herausfinden wollt im Jesaja, ob der Knecht des Herrn wirklich der Herr Jesus ist, dann lest einfach viele Kapitel im Jesaja hintereinander und dann wird das Bild sehr klar. Also dann kriegt er ein richtig schönes Bild von Jesus. Aber jetzt lesen wir mal die 2 Verse. Und Gott der Herr, also hier wird von diesem Knecht geredet und der Knecht sagt in einer Art wörtlichen Rede, Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit meinem Wort zu erquicken wisse. Er weckte morgen für morgen, ja, er weckte mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet, Und ich habe mich nicht widersetzt und bin nicht zurückgewichen. Also hier werden zwei Körperteile angesprochen, zum einen die Zunge und zum anderen wird hier das Ohr angesprochen. Und der Knecht des Herrn sagt hier eine Art wörtlichen Rede: Gott hat mir eine Zunge gegeben, damit ich den Müden mit meinen Worten zu erquicken weiß. Also dieser Knecht des Herrn, der hat immer gewusst, das richtige Wort zur richtigen Zeit zu sagen. Er hat immer den Müden gesehen und hat immer das richtige Wort gehabt. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie hat er das geschafft? Und das wird hier weiter erklärt. Er weckte morgen für morgen, ja, er weckte mir das Ohr, damit ich höre, wie nur hören. Also dieser Mann hat erst, dieser Knecht des Herrn hat erst zugehört. Und dann konnte er mit seiner Zunge das sagen, was den Müden irgendwie erquickt hat. Also zuerst war er ein hörender Mann und dann war er ein sprechender Mann. Er konnte dann wirklich das mitteilen. Und hier morgen für morgen weckte er mir das Ohr. Also wunderbar ist es in unserem Leben, wenn wir jeden Tag unser Ohr morgens öffnen für den Herrn und hören, was der Herr uns zu sagen hat. Und ich sehe das ein bisschen als Verheißung, wenn ich das tue, dann wird Gott mir am Tag die richtigen Worte geben mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin. Und es bezieht sich wirklich auf den Herrn Jesus, weil wenn ihr in Vers 6 weiterlest, da wird dann über Jesu Leiden gesagt, mein Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Also wenn man weiterliest, dann sieht man wirklich, das ist der Herr Jesus. Und in Jesaja erfahren wir viel über den Herrn Jesus, wie er leiden wird. Aber wir erfahren auch ein bisschen was, wie er gelebt hat auf dieser Erde. Genau, also das ist ein guter Grund, jeden Tag seinen Tag mit Gebet zu beginnen, morgen für morgen. Das war jetzt Punkt 4, jetzt kommt Punkt 5. Das ist Möglichkeiten im Dienst wahrnehmen. Also wenn wir nach dem Willen Gottes suchen und oft denken wir an große Dinge, die wir für Gott tun können und denken, ja, wenn der Herr mich mal ruft ins Ausland, dann bin ich bereit zu gehen. Aber um den Willen Gottes zu erkennen, ist es einfach notwendig, täglich die kleinen Dinge, die Gott uns so zeigt, zu tun. Und nicht immer von den großen Dingen zu reden. Also ich bin selber einer, ich denke immer groß. Aber ich muss mich dann immer bremsen und sagen, okay, ich muss überlegen, was heute dran ist, nicht was die nächsten Jahre dran ist. Und es gibt einige Stellen, Prediger 9,10 ist eine bekannte Stelle. Das ist so ein Tipp. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Also wenn deine Hand irgendwas vorfindet zu tun, dann tu das mit deiner ganzen Kraft. Es sind oft so spontane Sachen, die du siehst, die sind zu tun. Und die sind auch nicht so, dass die anderen Leute darüber staunen oder dass du selber darüber staunst und denkst, boah, das ist ein Riesenwerk oder so. Aber wenn irgendwas siehst, was zu tun ist, dann tu das mit deiner ganzen Kraft. Der Herr Jesus selber hat immer wieder davon, von diesem Prinzip geredet, diese kleinen Möglichkeiten zum Dienst wahrzunehmen. Ja, der Jesus hat mal zum Beispiel im Lukas-Evangelium gesagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch in vielem treu. Also in den kleinen Dingen, da zählt die Treue. Und wer das tut, den kann der Herr auch für Größeres verwenden. Und es kamen mal Leute zu Jesus und haben gesagt, Herr, ich möchte dir nachfolgen, wo immer es hingeht, aber zuvor muss ich noch zum Beispiel meinen Vater begraben oder zuvor habe ich noch diesen Dienst. Und der Herr Jesus sagt dann im Lukas-Evangelium, wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht tauglich für den Dienst. Und das fällt auch oft, dass wir denken an große Dinge oder wir sagen, ja, ich will dem Herrn dienen, aber da gibt es ja noch was anderes zu tun. Zuvor muss ich noch das machen. Und also ich ertappe mich selber jeden Tag, dass ich jeden Tag die gleiche Ausrede habe. Und wenn man das nicht heute tut, dann tut man es morgen auch nicht. Also wenn ich nicht sage, heute will ich dem Herrn nachfolgen und heute will ich alles geben, dann tue ich das morgen auch nicht. Also nimm die kleinen Möglichkeiten in Anspruch und sag nicht morgen. Ja, also das, heute musst du das machen. Sechster und letzter Punkt ist, den Willen Gottes zu tun, ist, habe Gemeinschaft mit anderen Geschwistern. Der Herr Jesus, der wollte sein Reich bauen und er hat sich ganz genau überlegt, wie soll ich das tun. Und der Jesus hatte den Plan, ich brauche eine Gemeinschaft von Leuten, ne, die eine Art Gemeinde bilden, und diese Art von Leuten, die sollen mein Werk tun in dieser Welt. Also du brauchst die Gemeinde. Und die Gemeinde ist nicht irgendwie so, das hat sich halt dann so gefügt. Die Jünger, Jesus war weg und die Jünger haben sich halt zusammen getroffen und dann hat man irgendwie gemerkt, zusammen ist es irgendwie einfacher als alleine den Glauben auszuleben. Sondern der Herr Jesus hat, als er auf dieser Erde war, hat er schon von seinem Plan geredet, dass er, sein Plan ist es, eine Gemeinschaft von Leuten, die an ihn glauben, zusammenzurufen. Und das sagt dann Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Also hier ist das erste Mal in den Evangelien, wo das Wort Gemeinde vorkommt. Das redet der Herr Jesus mit Petrus und sagt zu ihm, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Die Pforten des Todesreiches sollen sie nicht überwältigen. Das ist der Herr Jesus, der hat diesen Petrus auserwählt als seinen Jünger. Dann hat er 12 Jünger auserwählt, aber hat diesen einen Jünger gesehen und hat gesagt, okay, mit diesem Mann will ich was Besonderes machen. Ich gebe ihm bestimmte Schlüssel und er soll eine Schlüsselfunktion haben. Und mit ihm mache ich einen Startschuss und er soll ein Leiter dieser Gemeinde werden. Also dieser Plan von Gemeinde, das war nicht ein Plan von Petrus oder von den Jüngern und den Aposteln, sondern es war ein Plan vom Herrn Jesus selbst. Und wenn du Gottes Willen tun willst, dann eine Grundvoraussetzung ist, dass du einer Gemeinde bist, dass du dort dich engagierst, und weil der Herr Jesus hat es so gesehen. Ja. Also jetzt habe ich 6 Punkte. Grundvoraussetzung, Gottes Willen zu tun. Also du brauchst nicht erst weiterdenken, bevor du diese 6 Punkte hast. Erstens, jede Sünde bekennen und lassen. Zweitens, ihm ständig ohne Vorbehalte hingegeben sein. Drittens, Wort Gottes studieren. Viertens, jeden Tag Zeit im Gebet. Fünftens, Möglichkeiten im Dienst wahrnehmen. Und sechstens, Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, also einer Gemeinde angehören. Also 6 Grundvoraussetzungen, um Gottes Willen zu tun. Und vielleicht ist dann trotzdem noch die Frage da, okay, was ist es, was sind die guten Werke, die Gott vorbereitet hat? Was ist es im Detail? Und der Herr Jesus, das war so einer, der hat wirklich diese guten, vorbereiteten Werke getan. Und meine Frage war, wo gibt es in den Evangelien eine Stelle, wo der Herr Jesus so gelebt hat, wo er gesagt hat, jetzt habe ich ein gutes Werk getan, ich habe genau das getan, wo der Vater mich gesandt hat. Und es gibt tatsächlich eine Stelle im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 4, Vers 31. Also jetzt haben wir die Grundvoraussetzungen angeschaut und jetzt kommt noch die Frage, was sind diese guten Werke? Also die speziellen guten Werke. Johannes 4, Vers 31. Also im Zusammenhang ist es so, Jesus trifft eine Frau am Jakobsbrunnen und er redet mit der Frau über ihr Leben, über ewiges Leben, über Lebenserfüllung. Und Jesus, er zeigt dieser Frau den Weg auch zu Gott. Und als er mit dieser Frau redet, war er alleine und die Jünger kommen jetzt zurück. Die Jünger sollten etwas zu essen besorgen. Und der Herr Jesus gibt dann den Jüngern ein bisschen Auskunft über das, was er gerade mit der Frau gemacht hat. Und er sagt in Vers 31, Da kommen gerade Jünger. Und zwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss. Und er sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen Jünger zueinander: Hat ihn denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Also hier steckt das Wort Werk drinnen. Er hat gesagt: Ich habe jetzt hier ein Werk, ich habe ein Werk zu tun. Und was ist hier mit Werk gemeint? Also die Jünger, die kommen zurück, sagen zu dem Herrn: Rabbi, wir haben hier etwas zum Essen für dich. Rabbi, iss. Und der Jesus sagt: Ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Und die Jünger, die wundern sich, hat ihnen dann jemand zu essen gegeben? Also Jesus war am Brunnen, er hatte eigentlich offensichtlich nichts zum Essen dabei. Und doch sagt Jesus: Ich habe gerade gegessen. Und dann im weiteren Verlauf haben die Jünger bestimmt gemerkt, der Herr Jesus, der redet nicht von dieser Speise für unseren Leib, sondern er redet von einer anderen Speise. Und in Vers 34 sagt der Herr Jesus: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Er sagt, diese Speise, meine wirkliche Speise ist es, also ich bin wirklich gesättigt, mein Hunger ist gestillt, wenn ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, wenn ich den Willen des Vaters tue, dann bin ich wirklich gesättigt, dann ist mein Hunger gestillt und sein Werk vollbringe. Aber was bedeutet das hier in dem Zusammenhang? Also viele nehmen diese Stelle her und sagen: Okay, wir wissen, Herr Jesus ist in die Welt gekommen, er ist natürlich gekommen, um zu dienen, aber er hat sein Leben als Lösegeld für uns gegeben, also er hat dieses Werk vollbracht. Also Herr Jesus ist nach Golgatha gegangen und war bereit, den Willen des Vaters zu tun, und ist gestorben. Das stimmt auch, das war auch ein Werk, das der Herr Jesus vollbracht hat. Aber hier im Zusammenhang, wie der Text hier steht, da geht es, denke ich, um ein anderes Werk. Also wenn man weiterliest, dann erklärt der Herr Jesus selber, was er mit diesem Werk meint. Und er sagt nämlich: Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät und der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Der Herr Jesus redet von seinem Werk und er vergleicht es mit einer Ernte. Die Jünger haben wahrscheinlich dann echt ihre Augen aufgehoben und haben die Ernte angeschaut und haben gemerkt, haben sich gedacht, was meint er jetzt schon wieder? Und er redet wieder nicht von dieser Ernte, von dieser natürlichen Ernte, sondern er redet von Menschen, ne, die Gott finden. Und er hat gerade einen Samen gesät und hat sogar geerntet. Diese Frau am Jakobsbrunnen hat darauf reagiert, auf Gottes Wort. Und viele Leute aus der Stadt von der Frau, die sind auch zu ihm gekommen, wollten von ihm hören. Und waren bereit, von ihm zu hören. Und das ist diese Ernte, wo der Herr Jesus hier meint. Und das ist das Werk, was der Herr Jesus vollbringen wollte. Er wollte Menschen zu Gott führen. Und wenn man hier weiter liest, wenn man hier ein bisschen liest, dann sieht man irgendwie, dass das, was der Herr Jesus getan hat, Menschen zu Gott führen, das hat er auch für seine Jünger gedacht, diesen Plan. Und er sagt hier in Vers 36: Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Also er sagt, wenn jemand in diese Erntearbeit eintritt, dann kann er Frucht sammeln zum ewigen Leben. Also die Frage an dich: Bist du zufrieden, dass du das ewige Leben hast, oder möchtest du Frucht sammeln zum ewigen Leben? Also man kann ewiges Leben haben, indem man an Jesus Christus glaubt, wie es an anderen Stellen heißt. Aber man kann ewiges Leben haben und Frucht sammeln zum ewigen Leben. Und der Herr Jesus macht hier ein Beispiel. Also er gibt sich selbst das Beispiel. Er hat gesagt: Ich habe gerade den Willen des Vaters getan. Ich habe einen Menschen der total verloren war, der von Gott nichts wusste, den habe ich irgendwie ein Stück näher zu Gott gebracht. Also wenn wir drüber nachdenken, was diese Werke sind, die Gott vorbereitet hat in Epheser 2,10, dann denke ich, dass das meistens was mit Menschen zu tun hat. Also diese Werke, dass irgendwie Gott uns mit Menschen in Verbindung bringen will und dass wir ihnen den Weg zum ewigen Leben zeigen sollen. Der Jesus hat, das war sein Werk, seine Aufgabe bestand darin, Leute dieses ewige Leben zu zeigen. Und der Herr Jesus hat gewusst, er hat wenig Zeit und natürlich war es sein Werk, ans Kreuz zu gehen, aber zweitens war es seine Idee, wie bringe ich meine Botschaft, wie bringe ich das frohe Evangelium in diese Welt, auf diese Erntefelder. Und der Herr Jesus, der hat, als er darüber nachgedacht hat, hat er eine Nacht im Gebet verbracht, das lesen wir an anderer Stelle, und dann hat er sich 12 Jünger ausgewählt. Und diese 12 Jünger hat er sich ganz bewusst ausgewählt, damit sie dieses Werk weiter tun, wenn er einmal wieder beim Vater sein wird. Und mit diesen 12 Jüngern hat er eine lange Zeit verbracht, fast 3 Jahre, um die 3 Jahre, und er hat ihnen viele Lektionen beigebracht. Zuerst hat er ihnen vieles vorgemacht, er hat oft gepredigt, hat Wunder getan, und an einem Tag hat er dann zu den Jüngern gesagt, okay, ich sende euch jetzt aus. Hat die 12 Jünger zu sich genommen und hat sie ausgesandt. Und sie sollten genau die Dinge tun, die er selber getan hat, die er selber vorgemacht hat. Manchmal ist es ganz wichtig, dass man eigene Erfahrungen sammelt. Und die Jünger gehen hinaus und sammeln ihre eigenen Erfahrungen und der Herr Jesus ist nicht mehr bei ihnen. Und sie kommen zurück und haben super Ergebnisse. Und kurze Zeit später ist es so, dass der Herr Jesus, er sieht diese Not dieser Menschen. Ne? Er sagt, diese Menschen sind wie Schafe ohne Hirten. Sie sind wie Menschen ohne Gott. Und er sagt zu ihnen, zu den Jüngern, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in diese Ernte aussendet. Und diese Not sieht er und er bestimmt nochmal 70 andere. Andere Übersetzungen sagen 72. Auf jeden Fall bestimmt er viel mehr. Und sie bekommen die gleichen Aufträge wie diese ersten 12. Und sie gehen wieder in dieses Erntefeld und tun diese Arbeit. Und der Herr Jesus gibt ein paar Aufforderungen mit, diesen 70, aber auch diesen 12. Und sagt, wenn ihr da hingeht, dann gibt es ein paar Dinge zu beachten. Ich denke, wenn wir Gottes Werk hineinsteigen wollen, dann sind viele der Dinge, die der Herr Jesus den ersten Jüngern mitgegeben hat, auch für uns entscheidend. Ihr dürft es mal aufschlagen, Lukas Evangelium, Kapitel 10. Ab Vers 1. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je 2 und 2 vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Und er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, und siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was euch vorgesetzt wird. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab und gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Also der Herr Jesus bestimmt 70 Leute und gibt ihnen eine To-Do-Liste. Ich habe die To-Do-Liste mal auch rausgeschrieben. Und es sind ganz wichtige Dinge. Und ich denke, viele Dinge, die können wir direkt auf unser Leben übertragen. In Vers 1, da lesen wir, der Herr Jesus sandte 70 aus, aber sie gingen jeweils zu zweit. Es gibt eine Stelle, Markus 6, 7, da ist es auch so, der Herr Jesus sendet seine 12 Jünger aus. Und er sendet sie auch immer zu zweit aus. Also sowohl da als dort hat der Herr Jesus immer sie zu zweit ausgesandt auf das Erntefeld. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben, wo du überlegen musst, okay, ich möchte diesen Auftrag tun, ich möchte Menschen für den Herrn erreichen, aber vielleicht bin ich alleine. Ja? Gibt es da vielleicht eine Person, mit der ich zusammenarbeiten kann? Mit der ich mich vielleicht mal treffen kann, wo wir darüber beten? Vielleicht machen wir beide, gehen irgendwo hin zu Leuten, um Leute kennenzulernen, die den Herrn noch nicht kennen. Und wir machen das zu zweit. Ja, also bei mir wohnt der Reuer, das ist ein afghanischer Bruder. Und wir beide machen zusammen diese Arbeit. Ich war am Anfang sehr traurig, ich war alleine im Dienst für den Herrn mit den Afghanen. Und dann ist der Reuer bei mir, habe ich gehört, dass er schon länger gläubig ist, und jetzt machen wir das zusammen, den Dienst. Also wir haben einen Bibelkreis gehabt unter Afghanen, und wir beide haben uns oft nächtelang darüber geredet und haben auch immer wieder gebetet, wie wir weitermachen sollen. Also ich habe es meistens so gern, dass ich ein Zimmer frei habe und da wohnt dann jemand bei mir, und dann dienen wir gemeinsam dem Herrn. Oder in Salzburg habe ich auch mit einem Bruder zusammen gewohnt, oder auch in Karlsruhe. Also immer mit Leuten irgendwie zusammen zu leben und auch zusammen mit ihnen zu dienen. Also alleine ist einfach, so hätte es mein Wiener Mitbewohner gesagt, ist zach. Also ist total, ist irgendwie nicht gut, wenn man alleine dient als Einzelkämpfer. Also es ist wichtig, dass ihr das zu zweit macht. Ja? Also, dann geht es weiter in Vers 2. Er sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also hier die Aufforderung von dem Herrn Jesus: bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Also der Herr Jesus hat in den Evangelien ganz wenig Gebetsanliegen formuliert. Und hier ist aber eines von seinen Gebetsanliegen: er bittet den Herrn der Ernte. Also vor dem Gehen kommt das Flehen. Es gibt so ein altes Sprichwort für Missionare. Also bevor du gehst, flehe, ja, also bitte dem Herrn um Führung, dass er wirklich Leute aussendet in den Dienst. Aber nicht nur bitte, sondern in Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Also Herr Jesus sagt, jetzt geht, bitten, gehen, geht hin, ja, und vielleicht kann es für dich auch was bedeuten. Also ich denke von Zeit zu Zeit über mein Leben nach, und dann überlege ich, in welchen Personenkreisen halte ich mich so auf. Und dann überlege ich, okay, habe ich vielleicht noch Platz für eine neue Person, die ich kennenlernen kann, die den Herrn vielleicht noch nicht kennt, und vielleicht kann der Herr mich verwenden, um ihr oder ihm den Herrn vorzustellen. Also ich habe wirklich Personenkreise, mal die auf, und dann überlege ich, wie viel Zeit habe ich, und dann überlege ich, okay, vielleicht kann ich meinen Personenkreis noch erweitern, indem ich irgendwas Neues starte. Also vielleicht gehe ich in irgendeinen Verein oder versuche irgendwie mit Nachbarn zu reden, oder ich weiß nicht, also man überlegt dann und man betet, und dann kann es sein, dass vielleicht auch bei dir so ist, dass du sagst, okay, mein Personenkreis ist die letzten Jahre immer gleich geblieben, und irgendwie die Felder scheinen nicht so weiß zur Ernte zu sein, vielleicht sollte ich jemand Neues kennenlernen, vielleicht ist es dran, aber du musst den Herrn natürlich fragen. Also bitte den Herrn um Arbeiter, und dann überleg, vielleicht sollte ich auch irgendwo neu hingehen. Ja? Geh hin. Es gibt ganz oft die Aufforderung der Evangelien, geh irgendwo hin. Vers 4, tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe. Also das steht einfach für einen einfachen Lebensstil. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt wortwörtlich nehmen, das war hier einfach ein Training, wo der Herr Jesus irgendwie sich ausgedacht hat für die Jünger, und der wollte gucken, ob sie ihm wirklich vertrauen, ja. Und es ist sehr wichtig, wenn du für den Herrn rausgehst, dass du dem Herrn, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Dass du vielleicht nicht auf deine Mittel vertraust, die du hast, sondern dass du wirklich dem Herrn vertraust. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 4, grüßt niemand auf dem Weg. Also heißt es, dass sie unfreundlich sein sollten. Ich denke, dort im Nahen Osten und so in der Gegend ist es einfach so, im Orient, dass man, wenn man Leute begrüßt, dann redet man sehr viel. Ja, ich habe gerade gesehen auf die Uhr, ich weiß. Also wir sind gleich durch, also ist das sehr heiß, ich weiß. Aber wir haben es gleich. Auf jeden Fall, wenn man da geredet hat, dann hat man einfach viel geredet, und der Jesus sagt zu den Jüngern, ihr müsst einfach versuchen, schnell voranzukommen, nicht euch mit Dingen aufzuhalten. Und dann sagt der Jesus, bleibt in dem Haus bei dem Sohn des Friedens. Zuerst hat der Jesus gesagt, bittet, dann geht, und dann aber bleibt. Also wenn jemand wirklich offen ist und bereit ist, von dem Herrn zu hören, dann bleibt in dem Haus und bleibt dort. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Also gehe und guck, wo Leute offen sind, und dann bleib bei diesen Leuten. Also viele können sagen, ich habe 100 Kontakte, aber es ist ganz wichtig, dass du ein paar Leute hast, die wirklich Freunde sind und wo du wirklich weißt, wie diese Menschen ticken, ja? Und wo du wirklich eine tiefere Beziehung hast, wo die Leute dir was anvertrauen und du ihnen was anvertraust. Ich glaube, der Herr Jesus will, dass wir tiefe Beziehungen haben, dass wir nicht nur viele Kontakte haben. Also lieber 3, 4, also 2, auch schon gut, 2 gute Freunde als viele Kontakte. Und der Herr wiederholt es in Vers 7, geht nicht aus einem Haus ins andere, esst, was euch vorgesetzt wird, also passt euch diesen Leuten ein Stück weit an. Geht auf diese Leute ein. Aber geht auch von denen, die euch nicht aufnehmen wollen. Also wenn es gibt Leute, die wollen das nicht hören, und manchmal muss man überlegen, okay, vielleicht gehe ich zu jemand anders, der es eher hören möchte. In der Arbeit ist man oft mit Leuten einfach zusammen, weil man arbeitet, und die wollen vielleicht nicht hören, aber man ist halt dort, okay. Aber vielleicht in der Freizeit, wo man überlegt, okay, wo ist jemand, der hat echt ein... Das ist eine offene Tür. Okay, jetzt fasse ich noch ganz kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Also ich habe einige Grundvoraussetzungen genannt, um den Willen Gottes zu erkennen. Also jede Sünde bekennen und lassen. Ihm ständig ohne Vorbehalte hingegeben sein. Sein Wort studieren. Jeden Tag Zeit im Gebet zu haben. Guck nach kleinen Möglichkeiten, wie du Gott dienen kannst. Und sei in einer Gemeinde fest dabei. Und dann war natürlich noch die Frage, was sind die guten Werke, die Gott vorbereitet hat? Und ich habe gesagt, das sind meistens Menschen, die Gott in unser Leben hineinstellt, oder manchmal müssen wir auch zu Menschen gehen. Und versuche wirklich ein paar Menschen zu haben, die in dein Leben hineinschauen, was du so machst. Und hoffentlich ist es interessant, und die Menschen werden Fragen stellen. Und dann versuche, und dann bitte den Herrn, dass er dir die richtigen Worte schenkt zur richtigen Zeit. Genau. Amen.